von Asch bis Zips. Podcast des Deutschen Kulturforums Östliches Europa. Zweite Folge: Wie kann man Minderheiten verschwinden lassen? Zur Geschichte des Bevölkerungstransfers in Europa im 20. Jahrhundert. Zerner-Kolloquium mit Matthew Frank und Tim Buchen. Gast im Studio: Ariane Afsari. Moderation: Vera Schneider. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts von Asch bis Zips. Heute werden wir Ihnen das sechste und letzte diesjährige Zerner-Kolloquium präsentieren. Unter dem Titel »Wie kann man Minderheiten verschwinden lassen?« schauen wir aus der Vogelperspektive auf die Geschichte des Bevölkerungstransfers in Europa im 20. Jahrhundert. Dafür begrüße ich heute meine Kollegin Ariane Afsari hier im Studio. Sie ist bei uns für kulturelle Bildung zuständig, betreut außerdem diverse Publikationen unseres hauseigenen Verlages und hat diese Folge unseres Podcasts inhaltlich und organisatorisch vorbereitet. Hallo Ariane, schön, dass du da bist.
Hallo Vera, schön hier zu sein.
Hintergrund. Wer unseren YouTube-Kanal abonniert hat, konnte sich dort schon einige Folgen des Zerner-Kolloquiums anschauen. Und unser Berliner Publikum kennt das Format auch aus der Zeit der Live-Veranstaltungen, die ja hoffentlich auch einmal wiederkommt. Alle anderen werden sich vielleicht fragen, wer oder was Czernak eigentlich ist.
Klaus Czernak ist ein Slawist und Osteuropa-Historiker und ist vor kurzem erst verstorben. Er hat maßgebliche Grundlagenforschung betrieben im Bereich der Beziehungsgeschichte zwischen Staaten und hier speziell zwischen Deutschland und Polen.
Und welche Konzeption steckt hinter dem Czernak-Kolloquium?
In diesem Jahr beschäftigen sich die Zerner-Kolloquien passend zu unserem Jahresthema, also zum Jahresthema des Kulturforums, und unter dem Titel Minderheitenrechte, Selbstbestimmung und Volksabstimmung in Europa nach 1918 mit dem Thema Minderheiten im östlichen Europa. Im Fokus der Reihe stehen die unmittelbar nach dem Ende des Ersten Weltkrieges eingeführten Minderheitenschutzverträge sowie das Recht kleinerer ethnischer Gruppen auf Selbstbestimmung. Hintergrund ist der in der Folge der Friedensverhandlungen nach dem Ende des Ersten Weltkriegs unterzeichnete Vertrag, der als der kleine Versailler Vertrag in die Geschichte einging. Es handelt sich hierbei um eine Vereinbarung bezüglich der Minderheitenrechte zwischen den Alliierten und dem wiedergegründeten polnischen Staat, worin explizit, ich zitiere, allen Einwohnern ohne Unterschied der Geburt, der Staatsangehörigkeit, der Sprache, des Volkstums und der Religion der umfassendste Schutz ihres Lebens und ihrer Freiheit zu gewähren war. Dieser Vertrag galt fortan als Vorlage für weitere Minderheitenschutzverträge mit Österreich, der Tschechoslowakei, Jugoslawien, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Griechenland und der Türkei. Das erste Kolloquium drehte sich deshalb um die Frage, wie durch Grenzziehung nach dem Ersten Weltkrieg und auf der Grundlage von Volkszählung bestimmte Minderheiten überhaupt erst entstanden sind. Grundlage dafür bildete das in diesem Jahr erschienene Buch Vaterlandszeichner – Geografen und Grenzen im Zwischenkriegseuropa von Maciej Górny, der über die notgedrungene Willkürlichkeit und Fragilität dieser Nachkriegsordnung sprach.
Und wie ging es dann weiter nach der ersten Folge mit dem Czernak-Kolloquium?
In den nächsten vier Kolloquien, die, wie du auch schon erwähnt hast, alle auf unserem YouTube-Kanal nachzuverfolgen sind, ging es um konkrete Beispiele von Minderheiten. Um die Deutschen in Niederschlesien, die Polen im Ruhrgebiet, die Juden in Oberschlesien, die Deutschen und Roma in Tschechien. Dabei stellte sich nicht zuletzt auch die Frage nach der Rolle und Gültigkeit von verbrieften Minderheitenrechten in Mittel- und Osteuropa nach dem Zweiten Weltkrieg.
Thema. Und was steht heute auf dem Plan bei dem ersten Czernak-Podcast? Also wie soll heute die Reihe beschlossen werden?
Heute geht es um das Konzept des Bevölkerungstransfers, also darum, wie man Minderheiten verschwinden lassen kann. Dass diese Option im 20. Jahrhundert nicht nur von Diktatoren, sondern auch von demokratischen, liberalen Staatsmännern als durchaus humane und die betroffenen Minderheiten beschützende Alternative betrachtet wurde, wird uns Matthew Frank von der University of Leeds auseinandersetzen. In seinem 2017 erschienenen Buch Making Minorities History, Population Transfer in 20th Century Europe, geht es um die Geschichte der organisierten Bevölkerungstransfers im 20. Jahrhundert. Frank beleuchtet imperiale und alliierte Konzepte und Positionen, staatliche Akteure der jeweiligen Transfers und ihren Einfluss darauf, sowie die Tatsache, dass sich Zwangsmigrationen nach dem Zweiten Weltkrieg daran orientierten. Als Fallbeispiele zieht er unter anderem heran den griechisch-türkischen Bevölkerungsaustausch auf der Grundlage des Vertrags von Lausanne 1923, Hitlers Heim ins Reich-Holung der Südtiroler und der Baltendeutschen laut Umsiedlungsabkommen mit Italien und der Sowjetunion, die Vertreibung der Sudetendeutschen aus der Tschechoslowakei. Dr. Matthew Frank studierte Geschichte an der School of Slavonic and East European Studies, jetzt ein Teil der University of Leeds. Er unterrichtete Englisch in Moskau und an einer Sekundarschule in Dresden. Am St. Anthony's College der University Oxford promovierte er 2005 in neuerer Geschichte und erhielt 3 Jahre später einen Lehrauftrag für internationale Geschichte in Leeds. Außerdem ist er einer der Mitherausgeber der Zeitschrift Contemporary European History.
Ja, mit Herrn Frank haben wir das erste Mal in diesem Zerner-Kolloquium-Jahr einen Referenten aus Westeuropa, soviel ich das jetzt verstehe. Marianne, ist das richtig?
Aus dem nördlichen Westeuropa,
aus genau. Aus dem nördlichen Westeuropa, genau. Herr Frank spricht seinen Vortrag auf Englisch, hat uns das zugeschickt als Audio-File. Wir improvisieren ja hier. Und wir brauchten eine deutsche Stimme, haben im Team bei uns gesucht und haben unseren Internetredakteur gefunden, André Werner, den Sie jetzt gleich hören werden, als die deutsche Stimme von Matthew Frank. Vielen Dank, lieber André, für dieses Engagement. Ariane, wer ist denn der Kommentator heute? Weil Zernak besteht ja immer aus einem Vortrag und einem Kommentar.
Genau, danke, dass du es noch erwähnst, Vera. Das ist ein wichtiger Bestandteil dieser Zerner-Kolloquien, dass man eben den Vortrag nochmal aus einer anderen Perspektive aufs Korn nimmt sozusagen. Und in diesem Falle wird das Tim Buchen machen. Er kommentiert den Vortrag im anschließenden Gespräch und wird auch auf die Perspektive der Minderheiten selbst eingehen. Wie stellte sich eine konkrete Umsiedlungsmaßnahme eigentlich für die Betroffenen dar? Juniorprofessor Dr. Tim Buchen studierte Geschichte, Literaturwissenschaft und Osteuropa-Studien an der Humboldt und der Freien Universität Berlin, in Krakau und Warschau, promovierte an der TU Berlin über Antisemitismus im habsburgischen Galizien. Nach mehreren Jahren wissenschaftlicher Arbeit an verschiedenen Institutionen und Universitäten im In- und Ausland erhielt er 2017 die BKM-Juniorprofessur für soziale und ökonomische Netzwerke der Deutschen im östlichen Europa im 19. und 20. Jahrhundert an der TU Dresden.
Dann haben wir schon alle wichtigen Personen vorgestellt, die heute zu hören sein werden. Aber es fehlt noch was. Wir möchten gern unserem bewährten Kooperationspartner danken, dem Zentrum für historische Forschung an der Polnischen Akademie der Wissenschaften. Vielleicht können wir auch schon einen kleinen Vorgeschmack auf das Thema der nächsten Reihe von Kolloquien geben. Ariane, ist da schon was bekannt, was nächstes Jahr geplant ist?
Das Thema steht schon fest, allerdings hadern wir noch mit dem Titel. Aber den derzeitigen Arbeitstitel kann ich verraten. Ausgeschlossen, zu Recht, Strukturen und Bedingungen für zivilgesellschaftliche Teilhabe in Mittel- und Osteuropa von der frühen Neuzeit bis heute.
Gut, dann haben wir schon einen kleinen Ausblick auf Zernak 2021. Vielleicht dann auch schon wieder irgendwann vor echtem Publikum, aber sicher auch digital zugänglich. Bevor wir das neue Zernak-Jahr beginnen, werden wir aber heute das alte Zernak-Jahr abschließen mit dem letzten Vortrag und dem letzten Kommentar. Und ich gebe jetzt Herrn Matthew Frank das Wort, synchronisiert von André Werner.
Good morning, afternoon or evening, depending on when you're listening to this. My name is Dr. Matthew Frank. I'm Associate Professor in International History at the University of Leeds in the United Kingdom. My thanks, first of all, to the German Cultural Forum for Central and Eastern Europe and the Center for Historical Analysis of the Polish Academy of Sciences for originally inviting me to speak at their colloquium on population transfer. This was due to take place in Berlin this December, before 2020 became the year we would all rather forget. I'd like to talk to you today about my most recent monograph entitled Making Minorities History.
Guten Morgen, Nachmittag oder Abend, je nachdem, wann Sie sich das anhören. Mein Name ist Dr. Matthew Frank. Ich bin außerordentlicher Professor für internationale Geschichte an der Universität von Leeds im Vereinigten Königreich. Mein Dank gilt in erster Linie dem Deutschen Kulturforum Östliches Europa und dem Zentrum für historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften, die mich ursprünglich eingeladen hatten, auf ihrem Kolloquium zum Thema Bevölkerungstransfer zu sprechen. Dieses sollte im Dezember dieses Jahres in Berlin stattfinden, bevor das Jahr 2020 das Jahr wurde, das wir alle am liebsten vergessen würden. Ich möchte heute über meine jüngste Monographie mit dem Titel Making Minorities History sprechen. Bevölkerungstransfer im Europa des 20. Jahrhunderts, die bei Oxford University Press erschienen ist. Ich habe meinen heutigen Vortrag in zwei Teile gegliedert. Erstens möchte ich Ihnen erläutern, worum es in dem Buch im Wesentlichen geht und was es abdeckt, welche Ziele ich mit der Erforschung und dem Schreiben einer Geschichte zu diesem Thema und in diesem Umfang verfolgte. Zweitens werde ich einige Überlegungen zu fünf Schlüsselmerkmalen des Bevölkerungstransfers im Europa des 20. Jahrhunderts anstellen. Kurz gesagt, Making Minorities History untersucht die verschiedenen Versuche europäischer Staaten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, den Kontinent von seinen, in Anführungszeichen, ethnografischen Außenseitern und Problembevölkerungen zu befreien und dies unter dem Schirm des Völkerrechts und im Namen des internationalen Friedens und der Versöhnung zu tun. Das Hauptaugenmerk des Buches liegt auf dem Konzept des Bevölkerungstransfers. Dies ist oder war die Idee, dass nationale Minderheiten in geordneter Weise und mit minimalen wirtschaftlichen und politischen Störungen massenhaft umgesiedelt werden können, solange es eine ausreichende Planung, bürokratische Aufsicht und internationale Unterstützung gibt. In dem Buch zeichne ich den Aufstieg und Fall des Konzepts von seiner Entstehung in den späten 1890er Jahren über seinen Höhepunkt in den 1940er Jahren bis hin zu seinem geopolitischen und historiografischen Nachleben während des Kalten Krieges nach. Ich untersuche den historischen Kontext und das intellektuelle Milieu, in dem sich der Bevölkerungstransfer von einer anfänglich als Marginale, von einer Handvoll politischer Phantasten und extremer Nationalisten propagierten Idee zu einem akzeptablen und in Anführungszeichen fortschrittlichen Instrument staatlicher Politik entwickelte, das für bürgerliche Demokratien und Friedensnobelpreisträger ebenso zugänglich war wie für autoritäre Regime und faschistische Diktatoren. Making Minorities History untersucht fünf Gruppen von Bevölkerungsbewegungen, bei denen das Konzept des Transfers geltend gemacht wurde. Erstens. Die Bevölkerungsaustausche auf dem Balkan von 1913 bis 1925, einschließlich des ersten verbindlich festgelegten Bevölkerungsaustausches, der nach dem Lausanner Abkommen von 1923 mit umfassend internationaler Unterstützung zwischen Griechenland und der Türkei stattfand. Zweitens die Heim-ins-Reich-Umsiedlungen von 1939 bis 1941, zwischen Deutschland und seinen Satelliten und Verbündeten, darunter Italien und die Sowjetunion. Drittens der Bevölkerungsaustausch in den sowjetischen Grenzgebieten von 1944 bis 1947 zwischen Polen, der Tschechoslowakei, der Ukraine, Weißrussland und Litauen. Viertens der Transfer von Deutschen aus Mittel- und Osteuropa von 1945 bis 1947. Fünftens, der slowakisch-ungarische Bevölkerungsaustausch zwischen 1946 und 1948. Zusammen umspannen diese fünf Bevölkerungsbewegungen eine 40-jährige Ära des Bevölkerungstransfers, die im Grunde zwei Phasen und zwei geografische Schwerpunkte umfasst. Die erste Phase zwischen 1913 und 1925 fand hauptsächlich in der ägäischen Küstenregion statt. Sie stand im Zusammenhang mit der Schaffung eines türkischen Rumpfnationalstaates in Anatolien und der Konsolidierung eines neuen Griechenlands, das sich seit den Balkankriegen 1912-13 verdoppelt hatte und neben einer beträchtlichen Flüchtlingsbevölkerung auch eine bedeutende Anzahl von Minderheiten umfasste. Die zweite Phase zwischen 1938 und 1948 konzentrierte sich auf das sogenannte Zwischen- oder Grenzland, das früher Teil der ehemaligen Großreiche Preußen, Russland und der Habsburger Monarchie gewesen war und hatte vor allem mit der Liquidierung, Wiederherstellung und Konsolidierung des polnischen und tschechoslowakischen Nationalstaates zu tun. Aber das Buch handelt nicht nur von durchgeführten, sondern auch von erdachten Bevölkerungstransfers. Neben der Untersuchung der Planung und Durchführung dieser tatsächlichen Bevölkerungstransfers und insbesondere der diplomatischen Verhandlungen im Zusammenhang mit diesen Transfers untersuche ich eine Reihe verschiedener Vorschläge für die Umsiedlung von Minderheiten, die von Einzelpersonen, Organisationen und Staaten in dieser Ära des Bevölkerungstransfers ausgegangen sind. Obwohl diese Fantasien der ethnischen Entmischung, wie ich sie genannt habe, ausnahmslos nie verwirklicht wurden, werfen sie doch ein Licht darauf, wie weit der Gedanke des Bevölkerungstransfers den Diskurs über das Minderheitenproblem in den 1940er Jahren durchdrungen hat. Ja, sie zeigen, wie weit das Nachdenken über Lösungen für Minderheitenprobleme bis zur Mitte des Jahrhunderts schon gediehen war, in einer Zeit, in der das Konzept des Schutzes der Minderheiten zugunsten der Idee ihrer Beseitigung mehr und mehr aufgegeben wurde. Es war auch mein Ziel in dem Buch, diese Bevölkerungstransfers nicht als einzelne, isolierte Episoden darzustellen, sondern als Teil eines breiteren Kontinuums von Denken und Praxis, das gesamteuropäisch ausgerichtet und miteinander verbunden war. In diesem Sinne versuche ich zu zeigen, wie das Konzept des Bevölkerungstransfers zwischen verschiedenen nationalen Kontexten wanderte, sei es durch das an der Planung und Durchführung von Bevölkerungstransfers beteiligte Personal, sei es durch Institutionen, zum Beispiel den Völkerbund oder Exilnetzwerke in London während des Zweiten Weltkriegs, sei es auf der Grundlage rechtlicher Präzedenzfälle, sei es durch die Konstruktion und Verbreitung gemeinsamer politischer Erzählungen, die zum Beispiel den griechisch-türkischen Austausch als einen wiederholungswürdigen Erfolg ansahen, die die deutschen Minderheiten als eine Bedrohung stempelten und die Minderheiten allgemein als ein Problem betrachteten, das gegebenenfalls durch kühne und radikale Maßnahmen gelöst werden müsste. Die Hauptfrage, mit der sich eine Geschichte des Bevölkerungstransfers im Europa des 20. Jahrhunderts wirklich auseinandersetzen muss, ist, wie und warum sich ein Kontinent davon überzeugen konnte, dass die erzwungene Umsiedlung nationaler Minderheiten nach internationalem Recht, Bevölkerungstransfer mit anderen Worten, ein akzeptables Mittel zum Aufbau stabiler und lebensfähiger Staaten und ein legitimes Instrument der internationalen Politik ist. Warum haben zum Beispiel internationale Gremien, die von liberaldemokratischen Staatsmännern und Bürokraten dominiert wurden, die ethnische Komplexität eines Großteils Mittel- und Osteuropas als eine Gefahr angesehen, die es zu neutralisieren galt? Warum wurde der Bevölkerungstransfer im Laufe der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von den politischen Eliten Europas zunehmend als eine Art geopolitische Prophylaxe angesehen? Die Antworten auf diese Fragen verraten viel über die gemeinsamen europaweiten Annahmen über Minderheiten als Problem und Problemlösungsstrategien im Allgemeinen sowie über die mentalen und politischen Anpassungen, die notwendig waren, um die erzwungene Umsiedlung und die tiefere Vertrauenskrise in die etablierte Ordnung, die die eigentliche Ursache dafür war, zu bewältigen. In diesem Buch geht es also um einen längeren Moment in der europäischen Geschichte, in dem politische Eliten unterschiedlicher Couleur bereit waren, Lösungen zu akzeptieren, die eine Generation zuvor undenkbar gewesen wären. Es geht auch darum, wie die Vergangenheit instrumentalisiert wird, genauer gesagt, wie die Bewertung einer bestimmten Maßnahme festgezurrt wird und dann die Grundlage für spätere Entscheidungen und Bewertungen bildet, bis hin zu dem Punkt, an dem sie jedes Mal zur Stütze für schwierige und umstrittene Entscheidungen wird. Diese instrumentalisierte Vergangenheit ist oft losgelöst von der tatsächlichen Erfahrung des Bevölkerungstransfers auf bürokratischer oder technischer Ebene und erst recht von der betroffenen Bevölkerungsgruppe selbst. Stattdessen setzt sie auf Hoffnungen und Erwartungen, die mit den politischen Ergebnissen dieser Maßnahme verbunden sind. Die fortdauernden, mit der ersten Welle von Bevölkerungstransfers verbundenen Mythen werden in gewissem Maße verstärkt durch die, die nach 1945 erfolgten. Insbesondere die Erfolgsgeschichten, die darum herum aufgebaut wurden, sind Teil einer Erklärung dafür, dass der Begriff des Bevölkerungstransfers über die späten 1940er Jahre hinaus eine Art politisches Leben nach dem Tod genoss, als eine Art letzter Ausweg in Fällen, in denen unlösbare regionale oder ethnische Konflikte internationalisiert wurden. Das ist also im Wesentlichen der Kern des Buches und der Grund dafür, dass ich es geschrieben habe. Es versucht nicht, das umfassendere Phänomen der Gewalt gegenüber und der Verfolgung von Minderheitengruppen im Europa des 20. Jahrhunderts zu erklären oder zu katalogisieren. Mein Schwerpunkt liegt vielmehr darauf, wie eine bestimmte Idee oder ein Modell für den Umgang mit Minderheiten Fuß fasste und, wenn auch nur kurz, einen Aufstieg in der internationalen Politik erlangte. Darüber hinaus ist der Schwerpunkt des Buches weitgehend politisch und das liegt zwangsläufig in der Natur des Themas. Minderheiten werden als politischer Faktor in den Beziehungen zwischen Staaten und in der Funktionsweise von Staaten im Europa des Untersuchungszeitraums behandelt. Dieser Ansatz hat zwei Konsequenzen. Erstens, aus der Sicht der Staaten betrachtet, erweisen sich Minderheiten als ein weitgehend negativer Faktor in der internationalen Politik. Und zweitens, die Stimmen der betroffenen Bevölkerungen, der Minderheiten selbst im Gegensatz zu den Staaten, die vorgeben, sie zu vertreten oder in ihrem Namen zu sprechen, werden selten gehört. Das zeigt, dass Staaten Minderheiten als ein abstraktes Problem sahen, das von den komplexen menschlichen Realitäten vor Ort losgelöst ist. Gerade diese Abstraktion ermöglichte Debatten über den organisierten Transfer von Millionen von Menschen und sorgte gleichzeitig für die nötige Distanz. Man müsste das Ganze eben durch die Augen eines Staates sehen, also einen vermeintlich rationalen und logischen Ansatz zur Problemlösung verfolgender klare und deutliche Linien vorgibt, als aus dem Chaos Ordnung schafft und die vorgefundenen Verhältnisse verändert. Eine Top-Down-Perspektive spiegeln auch die in meiner Studie verwendeten Quellen wider, bei denen es sich in erster Linie um die Aufzeichnungen von Staaten und internationalen Institutionen sowie um private Dokumente und Erinnerungen ihrer Vertreter handelt. Dabei habe ich mich bemüht, die zu rekonstruierende Geschichte wiederzugeben und mich auf die führenden Bekehrer und Praktiker der Maßnahmen zu konzentrieren. Ich habe versucht, neue oder weniger bekannte Quellen zu diesem Thema zu verwenden. Meine Absicht bei der Suche nach neuen Wegen zur Illustration der Geschichte war es, einige neue Einsichten in das Konzept und die Praxis des Bevölkerungstransfers aus verschiedenen Perspektiven in Europa und darüber hinaus zu bringen und Verbindungen zwischen den verschiedenen historischen Episoden herzustellen. Zu diesem Zweck habe ich Dutzende von Archiven in mehreren Ländern konsultiert und in diesem Sinne ist das Buch ein Versuch, eine multi-archivarische internationale Geschichte zu schreiben, mit allen praktischen und intellektuellen Herausforderungen, die dies mit sich bringt. Im zweiten Teil meines heutigen Vortrags möchte ich Ihnen fünf Schlüsselmerkmale skizzieren, die uns helfen könnten, das Phänomen des Bevölkerungstransfers im Europa des 20. Jahrhunderts zu verstehen. Diese sind Bevölkerungstransfer als erstens eine eigenständige Maßnahme, zweitens eine progressive und humanitäre Maßnahme, drittens eine gesamteuropäische und ideologieübergreifende Maßnahme, viertens eine zeitlich und örtlich begrenzte Maßnahme und fünftens letztes Mittel und Ausdruck politischer Alternativlosigkeit. Erstens eine eigenständige Maßnahme. Die Idee, dass eine Minderheit im Interesse des internationalen Friedens und auf der Grundlage eines zwischenstaatlichen Vertrags aus ihrem Aufenthaltsland entfernt und in Gebiete unter der Souveränität ihres ethnischen Heimatlandes umgesiedelt werden könnte und sollte, mit anderen Worten das Konzept des Bevölkerungstransfers, hatte seine Wurzeln in der Erfahrung von Minderheitenverfolgungen im Osmanischen Reich im späten 19. Jahrhundert. Die ersten vorsichtigen Vorschläge für den massenhaften Bevölkerungstransfer wurden ab Ende der 1890er Jahre vor dem Hintergrund der Massaker an den Armeniern 1894 bis 1896 sowie der anhaltenden Verfolgung der muslimischen Bevölkerung in den neuen Nationalstaaten Südosteuropas gemacht. Die Entwicklungen in dieser Region um die Jahrhundertwende förderten eine Abhängigkeit in Bezug auf das Verhältnis zwischen dem Aufkommen kleinstaatlicher Nationalismen, dem Rückzug der imperialen Herrschaft und der damit einhergehenden Gewalt in ethnisch gemischten Gebieten. Dies hatte zur Folge, dass der regionale und internationale Frieden am sichersten auf den Fundamenten ethnisch homogener Nationalstaaten aufgebaut werden konnte. Der Bevölkerungstransfer bot eine Abkürzung zu diesem Zweck. Er erleichterte die Schaffung politisch lebensfähiger Nationalstaaten, die von Minderheiten innerhalb des Staates und von irredentistischen Versuchungen befreit waren, und er ersparte die Notwendigkeit langwieriger und wiederkehrender zwischenstaatlicher Konflikte mit hohen menschlichen, politischen und wirtschaftlichen Kosten. Die Befürworter des Bevölkerungstransfers erkannten an, dass in einer internationalen Ordnung, die auf dem Nationalstaatsmodell basiert, Minderheiten zu einem ungewissen Schicksal verurteilt wären, wenn sie nicht unter den Schutz ihres eigenen Nationalstaates gebracht würden, wenn nötig durch Umsiedlung. Der Nationalstaat hatte daher eine Verpflichtung gegenüber sich selbst, gegenüber seinen Mitbürgern und gegenüber der internationalen Ordnung, diese Minderheiten zurückzurufen und unter seinen Schutz zu bringen. Der Bevölkerungstransfer war also zugleich präventiv, schützend und konstruktiv. Das heißt, er zielte darauf ab, Krieg zu verhindern, die Bevölkerung zu schützen und Nationalstaaten aufzubauen. Und so wurde er für diejenigen, die sich darauf beriefen, zu einem eigenständigen, wenn auch nicht immer klar definierten Prozess, der sich von anderen erzwungenen Bevölkerungsbewegungen nicht nur wegen seiner beabsichtigten Ergebnisse, Abbau internationaler Spannungen, Vermeidung von Massakern, Konsolidierung des Nationalstaates, sondern auch wegen seiner Methoden, zwischenstaatlicher Vertrag, bürokratischer Rahmen, gemischte Kommissionen für die Umsiedlung, Entschädigung von Eigentum, Unterschied. Und die Terminologie spiegelte diese Besonderheit wider. Transfer, ein wertfreies Wort, das die Einfachheit einer rationalen Transaktion beinhaltete. Konfliktfrei, sauber und unblutig. Ein logisches Ergebnis, wenn man sich, wie es ein Befürworter mitten im Ersten Weltkrieg formulierte, auf neutrale, objektive und wissenschaftliche Weise den gegebenen geopolitischen Problemen nähert. Zweitens, eine fortschrittliche und humanitäre Maßnahme. Der erste verbindliche Bevölkerungstransfer wurde damals jedoch scharf verurteilt. Das Lausanner Abkommen von 1923 wurde verschiedentlich als ruchlos, ungerecht, bedauernswert, ungeheuerlich böse und abscheulich bezeichnet, ja selbst von den verantwortlichen Diplomaten als schlechte und bösartige Lösung und eine Rückkehr zur Barbarei angesehen. Dennoch wurde die Maßnahme des Bevölkerungstransfers in den Zwischenkriegsjahren schnell so weit entgiftet, dass diese scheinbar rückschrittliche und barbarische Methode in eine progressive und humanitäre umgewandelt wurde. Wie kam es dazu? Die Gründe dafür waren zweifacher Natur und hingen miteinander zusammen. Einerseits die sich verschlechternde internationale Lage in den 1930er Jahren, einem Jahrzehnt, in dem das Minderheitenproblem eine große Rolle spielte, trug dazu bei, die Meinung weg zum Schutz hin zur Illuminierung von Minderheiten zu verschieben. Die internationalen Mechanismen zum Schutz von Minderheiten, die sogenannten Minderheitenverträge, die den Nachfolgestaaten des neuen Europa auf der Pariser Friedenskonferenz 1919 auferlegt wurden, galten nicht nur als mangelhaft, sondern trugen auch zur inneren und internationalen Instabilität bei, vor der sie schützen sollten. Und zweitens, die sich Anfang der 1930er Jahre deutlich verbesserte regionale Situation im Nahen Osten zeigte, was auf dem Gebiet der internationalen Politik erreicht werden konnte, wenn das Minderheitenproblem als störender Faktor in den zwischenstaatlichen Beziehungen beseitigt wurde. Die Bewertung der Lausanner Konvention und der Bedingungen, die sie erforderlich machten, verschob sich im Laufe der 1920er Jahre im Lichte der als erfolgreich empfundenen Ergebnisse des Bevölkerungsaustauschs und des anschließenden griechischen Flüchtlingswiederansiedlungsprogramms, an dem der Völkerbund durch die Bereitstellung von Krediten und umfangreicher technischer und administrativer Hilfe maßgeblich beteiligt war. Während die zunehmende ethnische Homogenität und die rasche wirtschaftliche Entwicklung der neuen Gebiete Griechenlands als eigenständige positive Folgen angesehen wurden, war die einschneidende Verbesserung der griechisch-türkischen Beziehung, symbolisiert durch einen 1930 unterzeichneten Freundschaftsvertrag, die krönende Errungenschaft des Transfers, der Beweis, dass aus historischen Feinden gute Nachbarn, ja sogar Verbündete werden konnten, wenn sie einmal von den Minderheiten des jeweils anderen befreit waren. Angesichts dieser positiven Ergebnisse wurde die anfänglich umstrittene Entscheidung für die Zwangsumsiedlung von Minderheiten fortan als mutige Tat kluger und visionärer Staatsmänner gewertet, die unter den gegebenen Umständen das Beste aus einer schlechten Situation gemacht hatten, der Katastrophe in Kleinasien Einhalt geboten und die Minderheiten vor einem schlimmeren Schicksal als dem der Umsiedlung bewahrt. Zu diesen weisen und visionären Staatsmännern zählte vor allem Fridtjof Nansen. Der norwegische Wissenschaftler und Forscher wurde zum internationalen Beamten, der als hoher Flüchtlingskommissar des Völkerbundes und als Aushängeschild der internationalen Hilfsmaßnahmen während der russischen Hungersnot in den 1920er Jahren der weltweit führende humanitäre Helfer war. Nansen wurde größtenteils, fälschlicherweise, wie ich hinzufügen möchte, die Idee eines verbindlichen Bevölkerungsaustauschs zwischen Griechenland und der Türkei zugeschrieben, ebenso die Vermittlung eines Abkommens zwischen den beiden Parteien, das zur Lausanner Konvention führte. Er soll auch maßgeblich die Idee eines Darlehens an Griechenland und der Einrichtung einer vom Völkerbund unterstützten Kommission zur Unterstützung der Umsiedlung von Griechen, die unter das Austauschabkommen fallen, entwickelt haben. In diesem Sinne wurde Nansen das Konzept der Dreifaltigkeit von Austausch, Darlehen und Umsiedlung nachgesagt, das die griechische Erfolgsgeschichte der 1920er Jahre ausmachte und das wiederum zu einem Modell für spätere Umsiedlungspläne für Minderheiten wurde. Das, was ich den Nansen-Faktor nennen würde, wurde zu einer Schlüsselkomponente bei der Rechtfertigung späterer Vorschläge zur Zwangsumsiedlung nationaler Minderheiten. Die enge Verbindung des Nansen-Faktors mit dem ersten, im Nachhinein erfolgreichen Bevölkerungsaustausch trug dazu bei, die liberale Meinung mit einer Idee zu versöhnen, von der sie ursprünglich zurückgeschreckt war. Eine Rolle, die später andere liberale Staatsmänner wie Venizelos und Benesch übernahmen. Mit Nansen als Teil der Erfolgserzählung, die Griechenland und den Nahen Osten Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre umgab, wurde das Konzept des Bevölkerungstransfers nicht nur entgiftet, sondern in eine progressive und humanitäre Maßnahme umgewandelt. Drittens, eine gesamteuropäische Maßnahme. Der Bevölkerungstransfer mag seinen Ursprung in den europäischen Randgebieten des Osmanischen Reiches gehabt haben, aber seine Anziehungskraft war gesamteuropäisch. Zu seinen frühesten Befürwortern gehörten ein deutscher und ein französischsprachiger Schweizer. Seine beiden wichtigsten Ideologen auf staatlicher Ebene waren Griechen und Tschechen. In einem internationalen Forum wurde die Maßnahme zunächst von einem Norweger vertreten, der von einem Engländer unterstützt wurde, der wiederum eine Operation genehmigte, die von einer Reihe von Holländern, Dänen, Schweden und Spaniern überwacht wurde. Aber nicht nur wegen des Spektrums an internationalen Institutionen und Persönlichkeiten handelte es sich um eine gesamteuropäische Maßnahme, sondern auch wegen der Anzahl der beteiligten Staaten. Zwischen 1913 und 1946 unterzeichnete jede europäische Großmacht und fast jeder Staat Kontinentaleuropas östlich des Rheins mindestens ein Abkommen zum Bevölkerungstransfer. Einige Staaten, die Türkei, Griechenland, Bulgarien, Deutschland, die Sowjetunion, die Tschechoslowakei, sogar mehrere. Insofern war der Bevölkerungstransfer nicht nur ein gesamteuropäisches, sondern auch ein ideologieübergreifendes Konzept. Am Ende des Zweiten Weltkriegs beispielsweise trennte die westlichen Alliierten in ihrem Verständnis, wie mit den Minderheitenproblemen Mittel- und Osteuropas umgegangen werden sollte, wenig von der Sowjetunion. Nur sehr wenig trennte schließlich die Alliierten der Kriegszeit von Nazi-Deutschland, zumindest was den Umgang mit den deutschen Minderheiten betraf. Wenn Sie sich noch einmal Hitlers viel zitierte Rede vom Oktober 1939 ansehen, in der er Splitter deutschen Volkstums heim ins Reich zurückrief, werden Sie sehen, dass sie in ihren Grundzügen, in ihrer grundlegenden Lesart des Minderheitenproblems nicht wesentlich von der Perspektive der westlichen Demokratien und der liberalen Internationalisten abweicht, die sich rasch von einer Zwischenkriegsverpflichtung zum internationalen Minderheitenschutz entfernten. Darüber hinaus erstreckte sich dieses gemeinsame Verständnis des Minderheitenproblems auch darauf, wie frühere Bevölkerungstransfers bewertet wurden. So wie die alliierten Planer während des Zweiten Weltkriegs auf die Lausanner Konvention als Richtschnur für das Mögliche und Zulässige bei der Umsiedlung von Minderheiten zurückblickten, so fanden auch Italiener und Deutsche, die einen Transfer der Deutschen aus Südtirol anstrebten, im griechisch-türkischen Austausch und in der Transformation des Nahen Ostens sowohl ein Modell als auch eine Rechtfertigung dafür, eine endgültige und vollständige ethnische Lösung für ein Minderheitenproblem zu erreichen, das die deutsch-italienischen Beziehungen zu untergraben drohte. Es gab also Kontinuitäten zwischen den Entscheidungen der europäischen Diktaturen von 1939 und denen der liberalen Demokratien von 1923 über Minderheiten und Transfers, ebenso wie zwischen denen der Vereinten Nationen von 1945 und denen der Achsenmächte von 1939. Viertens, eine zeitlich und räumlich begrenzte Maßnahme. Obwohl die konzeptionelle Anziehungskraft des Bevölkerungstransfers gesamteuropäisch gewesen sein mag, erwies sich der Bevölkerungstransfer in der Praxis als eine begrenzte Maßnahme. Begrenzt in dem Sinne, dass der Bevölkerungstransfer nicht universell angewandt wurde und selbst in den Gebieten und Fällen, in denen er durchgeführt wurde, nie umfassend war. Wie das viel kritisierte Minderheitenschutzsystem der Zwischenkriegszeit wurde auch der Bevölkerungstransfer, mit Ausnahme des Transfers von Südtiroler Deutschen 1939-40, immer nur auf den anderen angewandt. Und schon allein in diesem Sinne bot er immer nur eine lokale Lösung. Obwohl zum Beispiel die Briten in den frühen 1920er Jahren Pläne zur Entbalkanisierung des Balkans oder in den 1940er Jahren zur Beseitigung der Bedrohung der deutschen Minderheiten in Mitteleuropa unterstützten, hätten sie einen Bevölkerungsaustausch in ihrem eigenen Hinterhof, nämlich in Nordirland, nie ernsthaft in Betracht gezogen. Obwohl genau das für Mittel- und Osteuropa logisch und machbar erschien. Die Franzosen ihrerseits unterschieden ebenfalls klar zwischen dem, was in Frankreich und seinen Ostgrenzen galt und zulässig war, und dem, was in Europa weiter östlich passieren durfte. So konnten die Franzosen die Forderungen der Tschechoslowakei vor der Pariser Friedenskonferenz Mitte 1946 nach einer Zwangsumsiedlung ihrer ungarischen Minderheit wärmstens unterstützen, während sie sich gleichzeitig vehement gegen jede weitere Umsiedlung nach Westdeutschland aussprachen. Auch andere westeuropäische Anrainerstaaten Deutschlands, etwa Belgien und die Niederlande, sprachen sich für einen Bevölkerungstransfer in das östliche Grenzgebiet Deutschlands und in andere ost- und südosteuropäische Länder aus, zeigten aber keine nachhaltige Begeisterung für die territoriale Ausdehnung und den Bevölkerungstransfer in die nähere Umgebung. Dafür gab es natürlich sehr gute strategische Gründe. Gleichzeitig verstärkte diese Position aber auch die Wahrnehmung, dass der Bevölkerungstransfer ungeachtet seiner gesamteuropäischen Anziehungskraft dennoch eine östliche Maßnahme blieb. Indem diese Staaten auf eine Politik des Bevölkerungstransfers im eigenen Land verzichteten, grenzten sie sich von ihren östlichen Verbündeten ab. Mit dem Beginn und der Vertiefung des Kalten Krieges wurde diese Ost-West-Unterscheidung sowohl ideologisch als auch gesellschaftlich untermauert. Es sollte auch daran erinnert werden, dass der Bevölkerungstransfer nie eine umfassende oder totale Maßnahme war, selbst in Fällen, in denen das Zwangsprinzip angewandt wurde. Es gab immer Ausnahmen. Bestimmte Bevölkerungsgruppen waren immer ausgenommen. Im Falle des griechisch-türkischen Austauschs beispielsweise waren sowohl die große muslimische Minderheit in Westthrakien als auch die griechisch-orthodoxe Bevölkerung von Konstantinopel im Rahmen der Lausanner Konvention ausgenommen. Artikel 12 der Potsdamer Erklärung von 1945 erstreckte sich unterdessen nicht auf Rumänien, wo es eine beträchtliche deutsche Minderheit gab. Und selbst in Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn verblieb nach dem Ende der Umsiedlungen eine nicht unbedeutende Anzahl von Deutschen. Die zeitlichen Umstände, insbesondere im Falle des Bevölkerungstransfers in den 1940er Jahren, hilft, die Grenzen der Maßnahme zu erklären. Tatsächlich handelt es sich bei dem, was wir gemeinhin als Bevölkerungsverschiebungen nach dem Krieg bezeichnen, streng genommen überhaupt nicht um Nachkriegsverschiebungen. Vielmehr wurden sie vereinbart und abgeschlossen, größtenteils noch während des Krieges oder innerhalb von 18 Monaten nach dessen Ende. Damit profitierten sie von der Fluidität der Kriegssituation und einer relativ engen alliierten Zusammenarbeit. Vergleichen Sie dies mit einer Initiative, die streng auf die Nachkriegszeit ausgerichtet war. So stieß zum Beispiel der tschechoslowakische Versuch, auf der Pariser Friedenskonferenz Mitte bis Ende 1946 internationale Unterstützung für die Zwangsumsiedlung der Ungarn zu gewinnen, auf den Widerstand der Briten und Amerikaner und musste daraufhin aufgegeben werden. Hier war bereits die Politik des aufkommenden Kalten Krieges mit vorhersehbaren Ergebnissen voll im Gang. Fünftens, letztes Mittel und Ausdruck politischer Alternativlosigkeit. Mehrere Faktoren sprachen nach den späten 1940er Jahren gegen massive Bevölkerungstransfers, nicht zuletzt die Entstehung eines rechtlichen und politischen Rahmens für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte sowie die geopolitischen Realitäten des Kalten Krieges. Dennoch blieb sie noch lange nach dem Ende der Ära der massenhaften Bevölkerungsverschiebungen in Europa eine Option als letztes Mittel. In allen großen internationalen Krisen im Zusammenhang mit der Teilung ethnisch durchmischter Gebiete in Europa während des Kalten Krieges und danach, zum Beispiel auf Zypern zwischen den 1950er und 1970er Jahren oder in Bosnien Anfang der 1990er Jahre, sowie in Nordirland zwischen Ende der 1960er und Ende der 1990er Jahre, finden sich immer wieder Beispiele dafür. Meist auf dem Höhepunkt der Krise gab es von ungeduldigen internationalen Beobachtern auf ihrer verzweifelten Suche nach einer Lösung und einem Ausweg aus der Sackgasse immer wieder Vorstöße, das Undenkbare zu denken und ein präventives, humanes Programm des Bevölkerungsaustauschs durchzuführen. Vor allem im Interesse der betroffenen Bevölkerung, aber auch für den Frieden in der Region. Was sollen wir von solchen Vorschlägen halten, die so sehr im Widerspruch zu dem zu stehen scheinen, was inzwischen als international akzeptierte Praxis angesehen wird und immer noch gilt? Ich lasse Sie mit diesem Gedanken allein. Die Langlebigkeit des Konzepts des Bevölkerungstransfers als letztes Mittel in diesem und allen anderen Kontexten fußt nicht auf seiner anhaltenden Bedeutung für die heutige Welt und sollte auch nicht als Beweis für die Ernsthaftigkeit gewertet werden, mit der die politischen Entscheidungsträger diese Option betrachteten. Sie ist vielmehr Ausdruck der immer wiederkehrenden Frustration über das Fehlen von Alternativen und, zumindest bis Anfang der 70er Jahre, der Tendenz einer Generation von Beamten und Staatsmännern, in akuten Krisenmomenten auf früher erprobte Lösungen zurückzugreifen. Der Bevölkerungstransfer ist zu dem geworden, was ich als Barometer für die politische Alternativlosigkeit bezeichne. Die Extremität der Option, die die Extremität der Krise widerspiegelt. Und in Bezug darauf ist es ein ziemlich genaues Barometer, gemessen an den Situationen 1922 im Nahen Osten, 1939 in Südtirol und 1945 im Sudetenland, 1972 in Nordirland oder 1992 in Bosnien, auch wenn er nichts anderes als das ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
the South Tyrol in 1939 and the Sudetenland in 1945 as it is to Northern Ireland in 1972 or Bosnia in 1992. Though in the period since the end of the era of population transfer, it has proven to be nothing more than this. Many thanks for listening.
Grüß dich, lieber Tim, du bist uns aus Dresden zugeschaltet und mit dem Vortrag von Matthew Frank bestens vertraut. Ich möchte dich fragen, wie siehst du seine Ansichten zu Schlüsselmerkmalen des Konzepts Bevölkerungstransfer?
Ich finde erstmal das sehr bewundernswert und mutig von Matthew Frank, dass er sich und auch notwendig, sich dieses Konzept genauer anzuschauen und sich eben nicht nur auf eine einzige Phase zu konzentrieren, sondern dieses Konzept zu verfolgen von späten 19. Jahrhundert bis ja, Mitte 20. Jahrhundert und auch, dass er gerade dann auch in dem Vortrag deutlich macht oder versucht, das zu kategorisieren und darzulegen, inwieweit sich die Vorstellungen von Bevölkerungstransfer als einem nützlichen und legitimen Mittel, wie sich das verändert hat im 20. Jahrhundert. Und insofern ist diese Idee, tatsächlich diese Projekte sich anzuschauen, die dezidiert als Bevölkerungstransfer auch verkauft wurden, eine gute historische Übung, um einfach zu verstehen, wie diese verschiedenen Mechanismen auch miteinander verbunden sind und wie sie eben natürlich auch ein wichtiger Teil der europäischen Geschichte sind. Denn es geht ja von Südosteuropa über Mitteleuropa und beinhaltet ja auch solche gigantischen Migrationsbewegungen, die dadurch ausgelöst wurden.
Er geht ja von der Vogelperspektive auf dieses Thema ein sehr stark, nämlich indem er die staatlichen Akteure in den Blick nimmt oder auch die Ideengeber, die nichtstaatlichen Ideengeber. Wie wirkte sich denn so ein Umsiedlungsprozess auf die Betroffenen selbst aus?
Ja, also da erfahren wir natürlich in dem Buch nicht sehr viel darüber. Das ist ja auch nicht der Ansatz, sondern es geht ja eher darum, ideengeschichtlich das zu verfolgen, wie dieses Konzept sich irgendwie ausbreitet und eben interessanterweise ja von Diktaturen ebenso verfochten wird wie von liberalen Demokraten. Und ich denke, dass wir noch gar nicht so viel eigentlich darüber wissen, wie das für die Menschen oder für diese Gruppen sind, die dort umgesiedelt wurden. Also die Idee ist natürlich, dass es ein verpflichtender Bevölkerungstransfer ist. Das heißt, dass die Angehörigen dieser Minderheiten tatsächlich auch ihr Land verlassen müssen oder eben umgesiedelt werden müssen. Und das sah ja in den einzelnen beschriebenen Phasen durchaus unterschiedlich aus, wie diese Verpflichtung oder was die konkret bedeutet hat. Also wenn es um das beispielsweise die Heim ins Reich-Aktion geht, dann ist das ja, wird das in der Forschung, also beispielsweise als, was das Baltikum angeht, als so eine ja, diktierte Option verstanden, also als eine nicht kompletter Zwang, aber eine ja, mehr oder weniger auferlegte Entscheidung in eine Richtung, die da getroffen werden musste. Was ich aber noch wichtiger finde als diese Frage danach, was die Einzelnen eigentlich, wie sie sich entscheiden konnten, ist ja das Problem, dass diese Zugehörigkeit ja gar nicht so eindeutig war, wie sie vielleicht von den Planern gerade auch vielleicht auf westeuropäischer Seite, aber auch in Mitteleuropa gedacht wurden.
Darf ich da kurz einhaken?
Ja.
Weil mir fällt da das Thema unseres ersten Kolloquiums ein, wo es um die Vaterlandszeichner von Macegoni ging. Und er beschreibt ja auch eben das Problem, was du gerade genannt hast, das Problem der Zugehörigkeit. Was ja häufig eben mit der Frage nach der Muttersprache oder nach der Konfession gelöst wurde. Bist du also sozusagen auch der Meinung, dass man gar nicht genau feststellen konnte, wer sich zu so einer volksdeutschen Gruppe dazu zählte?
Ich habe jetzt in letzter Zeit mir öfter mit Unterlagen zu tun, die mir angeschaut, also beispielsweise in Arolsen, Bad Arolsen Archiven oder auch zur volksdeutschen Mittelstelle, wo eben diese Menschen, die dann vorgesehen sind für einen Bevölkerungstransfer beziehungsweise vorgesehen sind für eine ja, Migration nach Übersee nach 1945 und immer dann, wenn die Entscheidung davon abhängt, ob man tatsächlich dieser Zielgruppe angehört oder nicht, dass es dort eben einen erheblichen Entscheidungsspielraum gab einerseits, also dass es natürlich keine objektiven Kriterien gibt und dass auch die Art und Weise, was letztlich ausschlaggebend ist, großen Änderungen unterliegt. Also konkret, was jetzt diese Heim ins Reich-Aktion angeht, dass dort ja sehr unterschiedliche Maßstäbe angelegt werden, je nachdem, wo und wann, in welchem Kontext dort eben selektiert wird. Und eben die Einzelnen offenbar einen relativ großen Handlungsspielraum haben, wie sie ihr Leben eigentlich darstellen können. Also wie sie selbst Aussagen darüber treffen, wer sie sind, welcher Nationalität sie angehören, welche Sprachfähigkeiten sie haben. Und dann ist immer das große Problem in den Kontexten, wo es ja nicht nur um Individuen geht, sondern eben auch um Familien, um Haushalte. Und dass dort eben sehr oft natürlich der Fall ist, dass nämlich alle Familienmitglieder diese bestimmten Kategorien erfüllen oder auch die Tatsache beispielsweise, dass jemand vielleicht selbst als Volksdeutsche qualifiziert wird, aber einen Ehepartner hat, der gar nicht als Volksdeutscher gilt, dass das dann Konsequenzen natürlich für die gesamte Familie hat. Also mit anderen Worten, ich glaube, diese Geschichte der Bevölkerungstransfers vergleichend sich anzuschauen wie Matthew Frank ist sehr sinnvoll, aber was wir natürlich auch noch brauchen, sind Studien, die sich anschauen, was passiert denn dort tatsächlich oder wie kommen diese Zahlen eigentlich zustande oder sehr oft, wie kommen sie dann letztlich auch nicht zustande, beziehungsweise inwieweit scheitern auch diese Projekte einfach daran, dass sich eben die Bevölkerung vor Ort nicht derart einteilen lässt, beziehungsweise nicht so eindeutig einer Gruppe zuordnen lässt, dass diese Idee einer geschlossenen Minderheit Fiktion ist, beziehungsweise sich einfach vor Ort gar nicht so einfach finden lässt. Und dazu wäre dann auch noch, also für die Diskussion insgesamt, also wie Minderheiten, also wie dieser Anspruch oder diese Idee, dass man Minderheiten verschwinden lässt, weil sie einem zunehmend als Problem empfunden werden, dass es auch wichtig ist, sich diese sehr viel kleineren Migrationsbewegungen auch oft staatlich veranlasst, anzuschauen, die eben nicht nur im Balkan oder auf der Balkanhalbinsel seit dem späten 19. Jahrhundert beginnen, sondern die ja auch in Mittel- und Osteuropa seit dem späten 18. Jahrhundert immer wieder zu beobachten sind, dass bestimmten Gruppen oder dass bestimmten Bevölkerung, dass sie entweder Gebiet verlassen lassen müssen, beziehungsweise dass sie in bestimmten Gebieten angesiedelt werden oder eben dort Land zugewiesen bekommen aufgrund ihrer ethnischen, nationalen oder religiösen Zugehörigkeit und dass dieses Bewegen von Menschen oder auch diese Migrationsbewegung und der Umgang der Bevölkerung mit staatlichen Versuchen, sie zu registrieren oder sie einzuordnen, zu kategorisieren, auch in diesen ganzen Volkszählungen, in den unterschiedlichen staatlichen Bemühungen, die Bevölkerung zu kategorisieren und auch ihnen unterschiedliche Rechte oder unterschiedliche Zugänge, beispielsweise zu Land oder zu politischen Körperschaften zuzuteilen, dass das alles Teil einer Geschichte ist, in der die Menschen in vor allem Osteuropa einfach lernen, auch mit solchen Kategorien umzugehen und mit solchen Befragungen und dann eben sehr flexibel auch in der Lage sind, diesen Anforderungen zu begegnen. Und ich denke, man sieht das sehr gut, zum Beispiel in der Heim ins Reich-Aktion, aber auch nach 1945, wenn es dann darum geht, dass solche Menschen, die Minderheiten angehören, also jetzt konkret Volksdeutsche, die vielleicht könnte man sagen, erfindungsreich sie sind, mit staatlichen Migrationsmechanismen umzugehen, aber auch wie schwierig es ist, tatsächlich ihre Identität tatsächlich festzustellen. Und daher, also glaube ich, diese Geschichte von also mindestens der Bevölkerungstransfers, die so gedacht sind, nicht ausgeführt werden als eine gewaltsame Vertreibung, sondern tatsächlich als eine vermeintlich ordnungsgemäße und bürokratische Wege, dass es eben sehr oft einfach hinter den Plänen zurückbleibt, weil, wie gesagt, weil diese Zuteilung, Einteilung und Kategorisierung von geschlossenen Gruppen einfach in der Realität nicht funktionieren.
Du hast jetzt wahnsinnig viele Punkte angesprochen, wo man überall nachhaken könnte. Aber nochmal jenseits dieser Kategorisierung, es ist ja doch erstaunlich, dass, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel der Galiziendeutschen, dass dort 39 im Dezember tatsächlich das, was dann eben sich Galiziendeutsch benannt hatte, über 50.000 Menschen umgesiedelt wurden. Erstaunlich ist an der Tatsache ja vielleicht auch, dass die Menschen keinen Widerstand geleistet haben, sie sich nicht an ihre Scholle geheftet haben und gesagt haben, ich gehe nicht. Also wie hängt das dann auch mit dem historischen Kontext zusammen? Was ist da in der Zwischenkriegszeit passiert? Also muss man sich die jetzt als glückliche Volksgruppe 1939 vorstellen?
Das, so pauschal ist es wahrscheinlich sehr schwierig, die als glücklich oder unglücklich darzustellen. Also natürlich ist das eine Situation, dass dort auf der einen Seite gearbeitet wurde, natürlich mit Versprechungen und Verheißungen, die man erwarten, wenn er sich eben dieser Umsiedlung anschließt. Und die meisten davon waren oder werden sehr enttäuscht gewesen sein, wenn sie, oder hätten sich möglicherweise anders entschieden, wenn sie gewusst hätten, was dort dann auf sie wartet. Aber ich denke schon, dass es gerade im, was jetzt die Galizien-Deutschen angeht, weiß ich jetzt nicht, inwieweit das da ein besonderes Beispiel ist, aber insgesamt, dass natürlich schon die Ethnisierung in der Zwischenkriegszeit sehr stark zugenommen hat, dass natürlich im Kontext auch des bereits geführten Krieges und also die Situation sich für vor allem natürlich für Deutschsprachige sehr, sehr stark verändert hat, in dem Moment, in dem die deutsche Wehrmacht dort Territorien schon besetzt hat und dass auch dort, wo es vielleicht in der Zwischenkriegszeit ein mehr oder weniger konfliktfreies oder insgesamt doch nicht besonders krisenhaftes Zusammenleben gibt, dass das natürlich nochmal alles auf den Kopf stellt und für eine Gruppe, die eben nirgendwo die Mehrheit stellt, also in keiner, nicht in den Städten, sondern einfach sehr verstreut lebt, dass es schon bewusst ist, dass sie sich auch dadurch natürlich Gefahren aussetzen. Also oder beziehungsweise, dass die deutsche Gewaltpolitik auch ja auch Konsequenzen hat und man eben dann seines Lebens eventuell nicht mehr sicher ist. Gerade wenn man ja auch zur Kollaboration gezwungen ist oder der eine oder andere vielleicht auch gerne mit den neuen Machthabern kollaboriert. Und also so ist es auf jeden Fall, diese Umsiedlungen, die stattfinden in der Ukraine, und warum dort Deutsche daran teilnehmen oder sich dort eben daran beteiligen und gerne ihre Scholle verlassen. Und dann liegt das ja auch daran, dass sie dann die Vorstellung haben, dass sie dort dann sicherer leben, als wenn sie unter Polen und Ukrainern weiterleben, die natürlich sie mit den Machthabern identifizieren. Es ist schon so, dass sie sich wahrscheinlich ausrechnen, was die Alternativen wären, wenn sie dort bleiben und dann eben also entweder im sowjetischen Machtbereich bleiben nach 39 oder darauf angewiesen sind, dass diese alte Beziehungen, die sie mit ihren nicht-deutschen Nachbarn aufrechterhalten, dass die eben zu ihren Ungunsten sich entwickeln werden.
Gut, du hast ja gerade schon gesagt, also normalerweise war das Zusammenleben oder das Leben der Minderheit inmitten der Mehrheit nicht besonders krisenhaft oder nicht besonders auffällig. Das heißt, es muss ja zu Eskalationen gekommen sein, die entweder durch die Politik oder durch gesellschaftliche Bedingungen hervorgerufen wurden. Trifft das für jedes Konzept des Bevölkerungstransfers zu? Kommt man erst auf die Idee, eine Bevölkerung zu verpflanzen, wenn man auf dem Höhepunkt einer Krise steht?
Naja, ich glaube, also die These von Matthew Frank ist ja schon, dass es gewissermaßen so als ein Barometer zu sehen ist. Also dass in dem Moment dann, wenn dieses Konzept als ja auch oft als Ultima Ratio vielleicht gesehen wird, dass das ein Anzeichen dafür ist, dass es eben man keinen anderen Ausweg sieht. Also diese Hochphase des Bevölkerungstransfers im 20. Jahrhundert ist ja auf jeden Fall die Zwischenkriegszeit bis zum Zweiten Weltkrieg und im Anschluss daran. Und für den Zweiten Weltkrieg ist es natürlich ziemlich klar, dass das unter dem Eindruck dessen steht, dass diese Umsiedlungen und Umstrukturierungen und vor allem auch Genozide, die unter der deutschen Besatzung sich vollzogen haben, dass man die nicht gewissermaßen so stehen lassen kann, also dass das dass dort auch ein Zusammenleben nicht mehr möglich ist. Also dass grundsätzlich das Denken darüber oder die Auffassung, dass nationale Minderheiten ein Problem sind und dass nationale Minderheiten letztlich immer wieder politische Probleme hervorrufen, das ist ja, wie das Buch sehr schön zeigt, eine Wahrnehmung, die nicht begrenzt ist auf besonders nationalistische Lesarten, sondern insgesamt gibt es diesen Wechsel, dass man eben, während man nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, also im Pariser Frieden, gesagt hat, man muss Minderheiten letztlich schützen, gibt dann eben Schritt für Schritt, kehrt man davon ab und sagt, naja, dieser Schutz von Minderheiten ist eben ein sehr hoher Preis. Das ist eine ständige Quelle von Konflikten. Das wird permanent auch instrumentalisiert, gerade von den Verliererstaaten oder von Staaten, die sehr viele ethnische Minderheiten in ihrem eigenen Machtbereich haben. Und das muss irgendwie beigelegt und gelöst werden. Das ist, glaube ich, dann erstmal auf dieser Ebene noch losgelöst von den faktischen Konflikten vor Ort. Auf der anderen Seite sind ja diese viel oder mehrfachen Brüche, gerade in Ostmitteleuropa und Südosteuropa, also wo Staatlichkeit sich ändert, plus Besatzungsherrschaften im Ersten Weltkrieg, dass sich mit diesen politischen Brüchen immer oder oft Statusverschiebungen stattgefunden haben und die sich auswirken eben auf das Zusammenleben. Also Gruppen, die vorher eher privilegiert sind, die ihren Status verlieren, die auch nach dem Ersten Weltkrieg, gerade was Deutsche angeht, dass sie enteignet werden oder dass sie durch Landreformen eben besonders stark an Einfluss und an Einkommen verlieren. Und das sind diese Situationen, in denen sich das immer sehr, also wo diese starke Statusverschiebungen einfach stattfinden. Das sind so Situationen, wo es vor Ort dann auch krisenhaft und konflikthaft wird. Insgesamt, also aus dieser Vogelperspektive, wird ja sehr schön deutlich, dass die Präsenz von nationalen Minderheiten eben als ein gewissermaßen objektives Problem gesehen wird, was über kurz oder lang eben immer wieder zu Konflikten führen wird und dass man da auch teilweise prophylaktisch diese Konflikte lösen kann, wenn man eben auf zivile und geordnete Weise diese Minderheiten zum Verschwinden bringt, indem man sie in einen anderen Staat, also sozusagen in ihren Mutterstaat, umsiedeln kann. Wenn wir dann gerade davon schon sprechen, sind natürlich hier solche Gruppen und Minderheiten aus der Perspektive ausgeschlossen, die überhaupt nicht über diesen Staat verfügen, in den sie dann umgesiedelt werden können. Das ist natürlich vor allem für die jüdische Bevölkerung ein großes Problem, aber auch für andere, beispielsweise für Ukrainer in der Zweiten Polnischen Republik. Deswegen sagte ich auch, dass man um dieses Phänomen von Migration oder von staatlich angeordneter Migration insgesamt besser zu verstehen, eben nicht nur auch die Perspektive der Betroffenen, sondern eben auch diese unzähligen kleineren Initiativen, wo bestimmten Gruppen aufgrund von Zugehörigkeit zu einem Kollektiv, ja, sie umgesiedelt werden oder Besitzansprüche oder bestimmte Rechte ihnen verweigert werden und die eben zusammen dazu beitragen, dass es eben grundsätzlich fast schon eine Selbstverständlichkeit ist, dass so etwas passiert. Es ist kaum eine Generation ohne Formen oder Beobachtungen solcher staatlich induzierten Zwangsmigration aufwächst. Ja, und das ist, glaube ich, was eben dazu auch Teil ist dieser Bereitschaft, das zu akzeptieren, dass das eben ein Teil der Politik einfach ist. Und auch wenn man beispielsweise denkt an die preußischen Ausweisungen, an die preußische Ansiedlungskommission, dass all diese verschiedenen Modelle und auch Projekte schon dazu beitragen, insgesamt das zu akzeptieren, dass sowas wie Bevölkerungsaustausch auch in ganz großem Stil Teil der Politik sein kann und dass es eben legitim ist für ein größeres Ziel, wie etwa eine friedliche europäische Staatenwelt zu erzeugen oder den Ursachen von sozialen, ökonomischen Konflikten Herr zu werden.
Ja, vielen Dank für deine Ausführungen, Tim. Das war sehr spannend. Ich möchte dich zum Abschluss fragen, weil du jetzt sozusagen den Bevölkerungstransfer oder die Umsiedlung auch als mögliches oder vielleicht auch legitimes Mittel der Politik bezeichnet hast. Können Minderheitenschutz und Bevölkerungstransfer Hand in Hand gehen?
Naja, also eigentlich nicht, denn also es würde halt zusammengehen im Sinne von, wenn gesagt wird, um diese Menschen zu schützen, müssen sie eben auch, also man errettet sie gewissermaßen von entweder Assimilierungsdruck oder auch Gewalt, der sie vielleicht ausgesetzt sind. Aber natürlich hören sie dann, also nach dem Idealfall ja auch dann auf, eine Minderheit zu sein und sollen dann ja aufgehen gewissermaßen in diesen Mutterstaat, in den sie umgesiedelt werden. Ich glaube, also in dem Zeitalter, in dem man das vor allem national gedacht hat, sollte es nicht zusammengehen. Aber wenn man sich anschaut, dass ja viele Gruppen über Jahrhunderte in Regionen präsent waren und eben auch sehr wenig sich wahrscheinlich mit der nationalen Gruppe identifiziert haben, sondern eben vor allem ein regionales oder lokales Zugehörigkeitsgefühl hatten, dann ist das natürlich das Ende dieser Minderheit, wenn sie eben diesen Ort verlassen. Also ich würde mich dem anschließen, wie Matthew Frank das beschreibt, dass es eben tatsächlich der Minderheitenschutz im Sinne von, dass diese Minderheiten dort wo sie leben, als solche geschützt werden.
Vielen Dank für deine Einschätzung. Wir hören uns hoffentlich im nächsten Jahr wieder.
Ja, sehr gerne.
Alles Gute nach Dankeschön. Dresden.
Sie hörten von Asch bis Zips, zweite Folge. Es sprachen Ariane Afsari, Tim Buchen, Matthew Frank, Vera Schneider und André Werner. Konzept und technische Umsetzung Ariane Afsari und Vera Schneider. Musik Lerzbar Lebuda. Das Team des Deutschen Kulturforums Östliches Europa bedankt sich fürs Interesse. Fortsetzung folgt.